Einen wunderschönen guten Morgen. Heute gibt es ein Frühstücksei-Spezial am Montag. Wir starten nämlich mit der European League of Football in diese neue Woche. Dort fand gestern das Finale statt und unser Daniel war vor Ort. Moin, Daniel.
Moin.
Bevor wir heute Abend um 19 Uhr in unserer Live-Sendung wie gewohnt über die NFL sprechen, wollen wir doch heute auch nochmal über das ELF-Endspiel sprechen. Daniel, was hast du denn für einen Tag verbracht gestern in Düsseldorf? Erzähl uns von deinen Erlebnissen, von deinen Emotionen, von deinem mitreißenden Spiel, was du da live erlebt hast.
Na, erstmal bin ich glücklich, wieder in Hamburg zu sein. Ich glaube, die Rückfahrt war für mich, aber auch für viele andere Sea Devils-Fans, eine kleine Farce mit der Deutschen Bahn. Wir haben einen, ich glaube, der letzte Zug, Direktzug von Düsseldorf nach Hamburg nach dem Spiel vom eigentlich um 19:33 Uhr. Wir sind dann, glaube ich, knapp 65 Minuten später losgefahren und es zog sich dann so, dass wir irgendwie, also ich zumindest im Bett lag, irgendwie Richtung 1:30 Uhr. Das war etwas anstrengend, aber ansonsten ein wirklich schöner Tag. Eigentlich war Regen angesagt. Wir haben gedacht, naja, vielleicht hilft das den Hamburg Sea Devils, aber der war den ganzen Tag extrem schönes Wetter. Es gab ein Fanfest vor dem Stadion, also wir sind so 14:45 Uhr sollte das Spiel starten. Wir waren, ich glaube, so 11:30 Uhr, 12 Uhr waren wir am Stadion. Da waren wirklich schon viele Leute. Ich tue mich schwer, es einzuschätzen, aber ich hätte jetzt gesagt 4.000 bis 5.000 Leute, die vor dem Stadion, also wir haben es nicht mehr Power Party genannt, wie es zu NFL Europe Zeiten, sondern die ELF hat es Tailgating oder Tailgate Party genannt, ein bisschen in Hinblick Richtung der USA. Und da war vom Würstchenstand über lustige Football-Werfstände bis hin zu einer Bühne, wo wirklich angefangen mit dem Commissioner Patrick Azume und Jaco Karajcza, dann alle Trainer oder alle beteiligten Trainer von den beiden Teams, aber auch von vielen anderen Teams nochmal aufgetreten sind, über die Saison geredet haben, die Fans animiert haben. Also da war wirklich viel Action. Man merkte, die Leute freuen sich aufs Spiel. Man hat unglaublich viele Trikots gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, ein Drittel der Fans hatten alle irgendwelche Ryan Fire Sachen an, also gar ein Team, was noch gar nicht, also zu dem Zeitpunkt schon announced war, aber bis dahin noch gar nicht groß irgendwie in Erscheinung getreten ist. Fire is back, war so ein bisschen ein T-Shirt, was da rumlief. Also war schon wirklich schön zu sehen. Die Stimmung war vorm Spiel schon unfassbar gut. Es war wirklich ein Footballfest.
Zu Ryan Fire und Co. kommen wir später noch, weil die ELF hat ja auch Stand jetzt 3 neue Teams announced. Erstmal zum sportlichen, Daniel, 32:30, der allererste Champion der ELF heißt Frankfurt Galaxy. Auch sportlich war das keine Enttäuschung, weil es war wirklich hochspannend bis zum Schluss, ne?
Also unfassbar. Also ich glaube erstmal, das muss man mal sagen, Gratulation an Frankfurt. Über die Saison hinweg waren die das stärkste Team. Also das haben sie sich redlich verdient. Am Ende ein unglaubliche Spannung, unglaubliches Finish, was wir gesehen haben. Und ich glaube, spielerisch war das mit Abstand das stärkste Spiel. Also es war immer ein bisschen die Frage, welches Niveau hat die Liga eigentlich gestern? Das habe ich so in Deutschland lange nicht mehr gesehen. Also da waren Pässe dabei. Ich glaube, von dem Hamburg Sea Devils ein Ball in die Endzone, wo der Ball einfach wirklich 100% richtig lag. Und dann contested, kriegt der Wide Receiver da die Hände ran. Es sieht aus, als würde er wirklich mit dem Gegner um den Ball kämpfen. Aber er zieht ihn dann da raus. Das sind einfach Sachen, die kennen wir aus der NFL. Und die haben wir gestern in der ELF teilweise gesehen. Die habe ich über die gesamte Saison in der Art und Weise nicht gesehen. Also das Niveau gestern war wirklich nochmal eine Steigerung zu dem, was wir während der Saison gesehen haben. Da sind wirklich die beiden besten Teams der Regular Season aufeinander getroffen. Und das hat wirklich, wirklich Spaß gebracht.
Also ein krönender Abschluss der Premierensaison der ELF mit Jacob Sullivan als MVP. Zu Recht ist er zu Recht ausgewählt worden?
MVP-Wahlen für ein Spiel sind immer so schwierig. Also ich finde es richtig, dass vom Siegerteam ein MVP ausgewählt worden ist. Und wenn man dann sich anguckt, wer war das bei ihm, dann ist das ganz klar er. Also da gibt es keine zwei Meinungen aus meiner Sicht. Frankfurt ist noch dominanter auf dem Pass als Hamburg. Wenn die Sea Devils gewonnen hätten, dann hätte ich mir auch Xavier Johnson vorstellen können. Dann hätte ich mir auch Botello Morena vorstellen können. Die waren beide auch unglaublich stark. Also das war beeindruckend. beeindruckend zu sehen. Und die haben dann Jadon Clarke oft wirklich den Arsch gerettet, indem sie eben dann wirklich gut gelaufen sind, indem sie Yards gut gemacht haben nach dem Catch oder nach dem ersten Kontakt. Also das war schon beeindruckend. Das hatte ich so mein Gefühl, die Sea Devils kommen eben wirklich über eine sehr groß breite angelegte Offense, während bei den Galaxy klar war, das geht über einen Pass, haben sie sehr, sehr gut positioniert, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Von daher ist es für mich völlig in Ordnung, dass das Jacob Sullivan wird.
Wie war so das Drumherum? Ich habe gesehen, es gab Laola auf den Rängen, es gab zwei DJs in der Halbzeitshow, es gab auch den Videobeweis erstmals in der ELF. Wie hat dir so alles drumherum gefallen im Stadion?
Also wirklich sensationell. Wenn man sich überlegt, dass die Berlin Thunder eine Woche vor Saisonstart noch keine Helme hatten und wir sind dann 3 Monate später bei einem ELF-Pool. Ich finde das übrigens Championship Game einen grauenhaften Namen. Wir brauchen noch einen ordentlichen Namen davor. Ich weiß, dass Euro Bowl schon besetzt ist, aber also wenn ein ELF-Bowl, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das hatte alles. Also 20.000 Leute, die im Stadion sind, Respekt. Ich muss insgesamt mal sagen, sensationelle Leistung. Es war unfassbar gut insgesamt organisiert. Die Fans haben richtig Stimmung gemacht. Die Laola haben sie, glaube ich, einmal ausprobiert. Ja, die lief rum, aber das war gefühlt zu künstlich und unpassend. Insgesamt die Stimmung war aber super, super stark. Also wie die beiden Teams gegenseitig, gerade wenn sie in der Defensive waren, angefeuert haben, was für eine Lautstärke da teilweise war. Das war beeindruckend. Ich glaube, für die Spieler, außer die College-Spieler, die in der Division 1 und 2 gespielt haben, hat keiner von denen bisher vor 20.000 Leuten gespielt. Also das war schon eine besondere Atmosphäre. Zum Einlauf war ich unten am Rasen und habe ein bisschen Fotos gemacht, gefilmt. Und das war schon eine Situation, die hat alle mitgerissen. Also vor 20.000 Fans mitzuerleben, wie die Sea Devils Fans, wie die Galaxy, also gerade auch die Galaxy Fans, die hatten noch einen eigenen Stehbereich, der voll gefüllt war. Die Sea Devils waren eher auf der Haupttribüne. Das war sehr, sehr beeindruckend. Also das war unglaublich.
Und der Videobeweis, 3 Stück gab es sogar insgesamt, ne?
Genau, also 3 Videobeweise gab es. Ich glaube, es sind, also in der ersten Halbzeit gab es 2, die bei beiden, glaube ich, der Call on the Field Stance Aussage kam. Das war schon einfach eine Nummer professioneller. Also das merkte man. Man merkte insgesamt, also ich weiß nicht, ich bin ganz gespannt, was du zu den Fernsehbildern sagte. Wir hatten, glaube ich, durchgängig das Pro-7-Bild bei uns auf den Screens im Stadion, und das wirkte auch nochmal eine Nummer stärker. Ich weiß nicht, ob es dann teilweise die Entfernung, das Stadion, der Hintergrund war, aber die 8K-Kamera nach Touchdowns wirkte sensationell gut. Insgesamt wirkte das Bild unglaublich stark. Hat eben natürlich auch mit der Umgebung zu tun. Was sieht man dahinter, wenn man dann in volle Ränge mit Fans sieht das anders aus, als in der hohen Luft sind und da irgendwie ein Krankenhaus im Hintergrund zu sehen ist. Aber ich glaube, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Insgesamt die Stimmung war unglaublich cool. Es war wirklich ein Footballfest. Es waren unglaublich viele Leute mit Brady, Rogers und Co. Trikots. Ich habe ganz viele alte Trikots gesehen, gerade Galaxy, unglaublich viele, teilweise World League Trikots, also Anfang der 90er. Wir haben die anderen Teams gesehen, Ryan Fire war da, die Sea Devils waren unglaublich stark präsent. Also das war schon, es war einfach beeindruckend zu sehen, welche Kraft Football hat, wie viele Leute da sind, wie sie diesen Sport feiern und was für eine Stimmung da wirklich bei jeder Aktion auf dem Feld war.
Konntest du dich auch mit anderen unterhalten? Weil wir haben ja übers Wochenende auch euch, also die Community, gefragt, wie ihr bisher eigentlich so die ELF fandet. Auch da ist das Feedback, das kannst du ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen, Daniel, fast durchweg positiv. Wie war es gestern? Hast du ähnlich euphorische Menschen getroffen, wie du es bist?
Durch die Bank. Ich glaube, gestern waren da 20.000 Leute, wo keiner sagt, boah, also wirklich gemein von der ELF, dass die der GFL jetzt hier so ein bisschen den Rang ablaufen, und das geht ja gar nicht, und was soll das? Es waren ganz viele Leute, die gefeiert haben, dass es wieder Football Live gibt und dass da eine Entwicklung stattfindet und dass das unglaublich schön ist, wieder sowas zu haben in Europa, gerade in Deutschland, und dass sie sich sehr, sehr gefreut haben über diese erste Saison, dass sie sich sehr gefreut haben über all das, was da drumherum passiert. Das ist, glaube ich, etwas, was merkbar ist, und da ging, glaube ich, keiner enttäuscht nach Hause. Ich hatte jetzt am Bahnhof Düsseldorf dann nochmal ein paar Sea Devils Fans gesprochen und meinten, ja, falsches Ergebnis am Ende, da können wir auch irgendwie selber was für als Team, als Mannschaft, aber das war ein Event, was wir sensationell fanden. Hat keiner bereut, den langen Weg aus Hamburg nach Düsseldorf auf sich genommen zu haben.
Und wir hatten auch euch übers Wochenende in unserer Instagram-Story gefragt, wie ihr denn so die Premieren-Saison fandet. Und korrigier mich, Daniel, fast ausschließlich positiv. Ne?
Na, es gibt immer beide Richtungen. Ich glaube, beide Extreme melden sich dann. Da sind so ein paar Sachen dabei, die ich gut fand, aber extrem viel positive. Also ein Juara 23 Weltklasse, zum ersten Mal Begeisterung für europäischen Football gefunden. Einen Jakob 1901 CL, mega geil. Es gibt auch noch Luft nach oben, aber für die erste Saison lief es wirklich gut. Und dann eben aber auch welche, die sagen, bis zum College Football NFL Start war es okay, dann nie wieder geguckt. Also das ist Krischi Steini. Ich glaube, es ist eben so ein bisschen so, na klar, die NFL ist noch was anderes, das muss man sagen. Und Chris Glättler, wahnsinnig gute erste Saison, nächstes Jahr bei allen Auswärtsspielen dabei. Also da merkt man auch den Enthusiasmus der Leute und auch die einzelnen Sachen reinnehmen. Und ich glaube, das ist wirklich spannend zu sehen. Sehr viele Verbesserungsvorschläge sagen, ja, das war schon super gut und gar keine Kritik, aber es geht eben noch Luft nach oben. Teilweise die Berichterstattung, nicht im Übertragung im TV, aber drumherum kriegt man eben viel weniger über die ELF mit, als man von der NFL gewohnt ist. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Steve aus Leipzig fand die Leipzig Kings-Fans sensationell. Also es ist wirklich eben so, ich glaube, alle, die im Stadion waren, alle, die Liga live miterlebt haben, die sind angezündet, begeistert. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön zu sehen, was da möglich ist. So ein Elf Antasma, also ELF nach einem Namen. Ich fand's Bombe, hat definitiv Potenzial für was noch Größeres. GFL hat's verpennt. Ich glaube, das ist wirklich spannend zu sehen, dass bei uns im Feedback zumindest relativ viele sagen, das wünschen wir uns und das hat es die GFL noch nicht geliefert. Und wenn wir über dieses ganze Niveau, und vielleicht ist die ELF gar nicht ganz, also vergleichbar mit der GFL, aber, und das muss man ganz klar sagen, es ist eine andere Art, Football zu zelebrieren und das kommt in der Community auch gut an.
Wir begleiten die European League of Football ja schon lange, seit dem Frühjahr, eigentlich seit es announced wurde, dass es diese Liga gibt, es aber eigentlich noch keine Teams gab und nichts drumherum. Wie fällt denn jetzt dein Feedback nach einem halben Jahr ELF-Berichterstattung aus, dein persönliches, Daniel?
Spannende Frage. Hättest du mich vor anderthalb Wochen, du hast mich vor anderthalb Wochen gefragt, wir haben da schon mal drüber geredet im ELF-Talk und da war es so, dass ich sage, so, das war schon cool. Live, das sich anzugucken, war schon sehr positiv, hat Spaß gebracht. Es ist schön, wieder besseren Football im Stadion zu haben, der auch gut aufbereitet worden ist. Man kann sich das am Fernsehen auch super gut angucken. Aber spielerisch hat es mich irgendwie nicht gecatcht. Also nicht so, wie mich die NFL catcht. Also wo ich dann abends da sitze und den Mund nicht mehr zukriege, weil ich so begeistert und so überrascht und ja, wirklich mich stunning, würde man in den USA sagen, von dem, was da passiert. Das hat sie leider nicht. Das liegt ein bisschen an einem spielerischen Niveau, was man dann gewohnt ist, auch zu sehen, was passieren da für einzelne Aktionen. Wenn du mich gestern direkt aus dem Stadion gefragt hast, ich gesagt, wow, krass, diese Liga hat so ein Potenzial, die trifft so hundertprozentig gerade den Kern von Football-Live-Fans. Und das ist ein Potenzial, was noch steigen kann und wo man das klar sagen muss, das Niveau der Liga muss einfach noch ein Stück besser werden und noch ein Stück größer werden und sich absetzen von den Nationalligen, dann haben wir da wirklich eine unglaublich spannende Football-Liga, die meines Erachtens nach langfristig auch die NFL-Fans immer mehr begeistern wird.
Das finde ich auch. Also worin wir bestätigt wurden ist, das hatten wir damals ja auch gesagt, für uns europäische Football-Fans wird der rote Teppich ausgerollt, weil wir noch eine Liga mehr haben, weil wir wieder die Möglichkeit haben, ins Stadion zu gehen, weil wir die Möglichkeit haben, mit gleichgesinnten Football-Verrückten ein Live-Erlebnis und so zu haben. Den Vergleich mit der NFL ist natürlich ein bisschen ungerecht, ne? Weil natürlich sind es wir gewohnt, irgendwie High-Class-Football zu konsumieren aus dem Fernsehen. Dass wir den jetzt nicht bekommen und wahrscheinlich auch in den nächsten 5 Jahren nicht live bekommen, ist ja irgendwie logisch, oder?
Also spielerisch ist der Vergleich nicht fair, da bin ich bei dir. Ich drehe es ein bisschen weiter aus. Unter Haltungsfaktor muss der Vergleich sogar da sein. Also wir können ja gar nicht anders sagen, wenn ProSieben Max erst ELF zeigt und danach NFL, dann ist der Vergleich natürlich da. Also den nimmt ja nie jeder und das ist eben die gleiche Sportart. Die sie spielen auf ganz anderem Niveau und ganz anderen Hintergründen, aber trotzdem muss die Unterhaltung da sein. Ich glaube, das war zeitweise bei mir nicht hundertprozentig da. Ich sage, es gab auch Spiele, die habe ich dann nicht so gerne geguckt, weil das Niveau irgendwie so unklar war, weil das Spiel zu eindeutig war. Ich meine, gestern wäre der Worst Case gewesen. Frankfurt führt nach zwei Vierteln, also zur Halbzeit, irgendwie mit 4 bis 5 Touchdowns. Und das war eben die Gefahr war da. Wenn man das zweite Spiel gesehen hat, das erste Spiel war ja ganz knapp in Hamburg, das zweite Spiel relativ klar für Frankfurt, dann war eine Gefahr da, dass Frankfurt die überrollt. So, und das ist nicht passiert und das ist unglaublich gut für die Liga gewesen. Aber das war so ein bisschen das Risiko, was es gab und was vor Glück nicht eingetreten ist.
Jetzt geht's weiter. Übers Wochenende wurden auch drei neue Teams announced, nämlich Düsseldorf Rheinfire. Du hast es schon angesprochen, feiert quasi auch Comeback, auch ein altes NFL Europe Team. Und dann gibt es zwei österreichische Teams, die dazukommen. Zum einen die Vienna Vikings und die Raiders Tirol. Was ich da ganz spannend finde, Daniel, wenn ich es richtig verstanden habe, die Swaco Raiders, die eine Institution sind im österreichischen Football, die wird es weiterhin geben. Die werden weiterhin in der österreichischen Liga spielen. Zusätzlich werden die Raiders Tirol aber in der European League of Football antreten.
Genau, habe ich ehrlicherweise gar nicht so tief gestern während des Spiels nebenbei gesehen. Ich glaube aber, da sieht man ein bisschen der Unterschied Deutschland-Österreich. In Deutschland hat man die GFL, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, der ELF irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten zu ermöglichen. In Österreich ist es ein bisschen einfacher. Und da wird da geguckt, also vielleicht ein bisschen stärker drauf geguckt, was ist denn gut fürs Land, was ist gut für den Football. Und hat man einen Verband, der da, glaube ich, deutlich kooperativer ist. Und daher kann man sowas machen, was in Deutschland ja auch gut möglich gewesen wäre, ohne Probleme. Wir erinnern uns an Stuttgart und auch Köln. Da hat die GFL reingehauen und gesagt, nee, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Und das führt eben dazu, dass dann so eine Institution oder Teams wie die Stuttgart Scorpions zwar noch da sind, aber eigentlich nicht mehr existent. Und das finde ich schade. Ich habe mich sehr gefreut über die beiden Teams. Ich glaube, Vienna Vikings haben gutes Niveau. Ich glaube, die Raiders würden Stand jetzt eines der besten Teams Europas sein, wären direkter Favorit, hätten gestern im Finale auch gut mitspielen können, vielleicht sogar gewonnen, ehrlicherweise. Das heißt, das ist eine Bombenverstärkung. Und Düsseldorf Rheinfire, ich habe neben einem alten Fan von aus NFL Europe Zeiten gesessen, der meinte Gänsehaut, als das nochmal im Stadion announced worden ist, als die Kollegen darüber gelaufen sind, noch Bilder gemacht haben auf dem Spielfeld in der Halbzeit. Das war für ganz viele Düsseldorf Fans war das ein Gänsehautmoment und die freuen sich unglaublich darüber, nächste Saison mit dabei zu sein. Ich glaube, wir werden eine unglaublich schöne Fehde, schöne Derbys mit den Cologne Centurions haben. Also ich glaube, da entsteht was emotional auch extrem spannend ist.
Das glaube ich auch, das wird elektrisieren, vor allem diese Galaxy Rheinfire Duelle, so wie früher, das wird richtig elektrisieren. Centurions, also Köln gegen Düsseldorf, so ein richtiges Derby ist halt auch cool. Nochmal zurück zu Österreich, also es gab so ein offizielles Statement der Raiders, wo sie, und du hast es ja auch gesagt, so für uns ganz ungewohnt, für den deutschen Football-Konsumenten, mehr oder weniger das gelobt haben. Cool, dass es die European League of Football gibt und wir werden dann halt auf zwei Hochzeiten tanzen und gar nicht so kontraproduktiv, wie man es von der GFL hört. Ein viertes Team fehlt irgendwie noch. Also Stand jetzt gibt es 11 Teams in der Saison 2022 in der ELF. Was meinst du, Frage A, wann wird das vierte nächste Team announced? Muss ja irgendwie, damit es nicht ungerade ist. Und wer wird's werden? London hört man, Amsterdam hört man, Prag habe ich auch schon gelesen. Was ist dein persönlicher Favorit?
Also gestern gab es andere Gerüchte, die gesagt wurden. Ich glaube, wir können mit mehr als 12 Teams rechnen. Also ich möchte keine Zahl sagen, aber es werden mehr als 12, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das ist, glaube ich, in Ligakreisen schon bestätigt und ist gerüchtemäßig fliegt das rum, dass es also ein ganzes Stück nochmal mehr als 12 Teams werden, was ich sehr, sehr positiv finde. Die Namen, die da rumfliegen, die geben sich ja mehr oder weniger durch die starken Teams, die es schon gibt. Länder, die ich noch gehört habe, ist Schweden, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Ich glaube, wir gehen nochmal weiter in den Osten und haben da noch ein, zwei Städte, die ganz spannend sind. London ist, glaube ich, also das war ja schon mehr oder weniger von Izume während der Saison oder Anfang der Saison bestätigt. In London wird es was geben, das ist super wichtig für den Markt. Wir haben Paris noch, die, glaube ich, ganz, ganz spannend sind vom Markt her. Genau, Amsterdam wäre ja nochmal ein altes NFL Europe Team, was wiederkommen würde. Und ich glaube, Italien habe ich auch schon mal gehört. Also das sind so die Städte und die Länder, die, die relevant sind. Aber dann haben wir auch wirklich, also immer noch mit einem sehr starken Schwerpunkt in Deutschland, aber eine wirklich europäische Liga. Und das würde mich sehr freuen. Da sieht man aber auch die Stärke und die Kraft, die sich dadurch entfalten kann, durch mehr Interesse aus anderen Ländern nochmal, durch stärkere Vermarktungsmöglichkeiten. Also die Liga an sich mit ihrer zentralisierten Vermarktungsstruktur wird ja auch immer stärker mit jedem neuen Franchise.
Kannst du dir vorstellen, dass sie die Teilnehmerzahl verdoppeln, also von 8 auf 16?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie genau das machen. Das hieße 2 Divisions pro Conference, pro North und South Conference. Das hieße vielleicht sogar eine Verlängerung der Saison und der Spielzeit. Das ist, glaube ich, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wie das sehr, sehr positiv sein kann. Es war jetzt ja schon gefühlt so eine kleine Mini-Liga für die erste Saison total richtig. Und 16 als Ziel wäre, glaube ich, das, was sich die Liga wünschen würde.
Was es auch zukünftig gibt, das freut mich sehr, ist eine weibliche GM. Thunder hat nochmal ein bisschen ausgetauscht. Heiko von Glahn ist als General Manager weg, wird, glaube ich, ins EM-Komitee, also Fußball-EM-Komitee 2024 irgendwie berufen. Und Diana Hoge ist jetzt neue General Managerin von Thunder. Gutes Zeichen, oder?
Als Zeichen definitiv gut. Heiko von Glahn, wir hatten ja beide mit dem relativ viel zu tun. Super angenehmer Typ, sehr kooperativ, sehr interessiert. Finde ich total schade, dass er geht. Also Heiko, vielen, vielen Dank für all die Gespräche, all die Möglichkeiten, die wir da hatten. Das war sehr schön. Aber gleichzeitig, also auch da wieder für die Liga total notwendig. Football in Deutschland ist auch ein weißer Männersport. Und es ist schön zu sehen, dass da in erster Reihe dann wirklich auch eine Frau tätig wird. Passt zu Berlin, finde ich extrem positiv. Und ich glaube, Berlin Thunder ist eins der Teams, die sehr viel aufarbeiten müssen, die sehr viel in der ersten Saison eigentlich gar keine Chance hatten, den Nachteil durch ihre, sag ich mal, spätes Announcement, sehr spätes Recruiting. Equipment kam mit Ligastart eigentlich erst an. Die kamen ja, glaube ich, eine Woche vorher vor Ligastart erst zum ersten Mal mit Helm trainieren können. Haben da eine gute Rolle gespielt, hatten aber eigentlich keine Chance, haben für ein paar Überraschungen und Ausrufezeichen gesorgt. Ich habe sie live gegen die Sea Devils gesehen. Da haben sie in der zweiten Halbzeit echt gut aufgeholt, haben nochmal Druck gemacht. Da war was drinne. Und jetzt geht es eben darum, das Potenzial, was man hat, zu nutzen. Und da wird der erste weibliche GM dann eine spannende Aufgabe bekommen, definitiv.
Kannst du dir vorstellen, dass auch Teams nochmal ausgetauscht werden? Wir erinnern uns kurz vorm Saisonstart, Hildesheim und Ingolstadt weg und 2 neue Teams dazu. Stuttgart Search wird mir jetzt einfallen. Auf der anderen Seite ist da ja ein Jacob Johnson, der sich da auch sehr stark engagiert. Das wird dann wieder dagegen sprechen. Meinst du, alle 8 Teams, die jetzt in der Premierensaison dabei sind, werden auch 2022 wieder an den Start gehen?
Auch da habe ich versucht, ein bisschen zu horchen, was so das Liga-Umfeld in Düsseldorf dazu sagt. Da gibt's gar keine Gerüchte in eine andere Richtung. Von daher würde ich sagen, ja, alle 8 Teams sind definitiv wieder dabei. Ich habe von nichts von der Relocation gehört, wie man in der NFL ja ganz gut kennt. Ich habe nichts davon gehört, dass da irgendjemand unmotiviert ist, sondern das geht in allen 8 Städten aus meiner Sicht genauso weiter.
Apropos, so geht's weiter. Nächstes Wochenende findet noch das All-Star-Game statt, der ELF in Berlin. Dann ist, wir kennen es aus der NFL, erstmal monatelang Pause. Was meinst du, wie wird die Liga es schaffen, weiterhin in aller Munde zu sein, indem tröpfchenweise immer wieder neue Mannschaften aufploppen, indem Leistungsträger so wie Madre London, der sich committed hat, auch nächstes Jahr für die Centurions zu spielen, ihre Verträge verlängern, indem vielleicht Promis wie jetzt schon ein Björn Werner, der sich bei Thunder engagiert, auch sich zur ELF bekennen? Also was meinst du, was wird jetzt in den nächsten Monaten von der ELF zu hören sein?
Es sind so 2 Sachen, genau. Also was wird zu hören sein? Ich glaube, sie werden gucken, dass sie immer wieder Anlässe nutzen, um im Gespräch zu bleiben, um Reichweite auszubauen, um zu sehen, was da passiert. Und damit haben sie mit dem eigenen Podcast, den Euroballers, mit Idebali und Silver Gomez plus die Football-Bromans über Izuma natürlich unglaublich gute Sprachrohre, wo sie immer wieder Themen setzen können. Ich glaube trotzdem, dass die so ein bisschen in so einen Schlaf gehen werden für einige Wochen, vielleicht sogar bis zum Ende des Jahres, wo sie vorbereiten und dann eben die Vorfreude auf die neue Saison wieder weiter aufarbeiten. Ich glaube, was für mich die Frage, die mich noch mehr beschäftigt hat, und das war, haben wir gestern im Stadion auch diskutiert, war so ein bisschen das, wie schafft man das eigentlich, dass die Liga spielerisch stärker wird? Also wenn man sich anguckt, ist das Spielermaterial, ja, also ich gehe die Aufgabe jetzt ja los, wir wollen mit einer vollen Vorbereitung, mit einer vollen Saison das Spielniveau steigern. Die Importspieler werden mehr oder weniger die gleichen sein. Das ist eben das wahrscheinlich schon das Beste, was man international dann kriegen kann. Da waren starke Namen wie Marjo London dabei und da wird auch viel ausgetauscht und geguckt und gesehen, wie es weitergeht. Das, was ich aber interessant finde, ist ja sozusagen, der Gros der Spieler kommt aus Deutschland, kommt aus Europa und da haben sie ja mit die besten Spieler schon gehabt. Ich glaube, es wird viele Wechsel geben von Leuten, die dann sagen, aus der GFL oder aus anderen Teams in Europa, okay, ich versuche das mal. Wie schafft man das eigentlich, dieses Niveau hochzuziehen? Und das ist für mich die spannendste Aufgabe, die sie haben. Und das bedeutet für mich, sie müssen professionell trainieren, sie müssen professionell arbeiten. Wir müssen die Spieler nicht nur, ich glaube, bei Hamburg Sea Devils ist das bekannt, die haben dreimal die Woche trainiert, was schon Leistungsniveau ist, aber das machen viele andere Amateursportler auch, teilweise sogar mehr, weil ein ganz Großteil der Spieler eben berufstätig ist, Studenten sind, aber nicht in der Lage sind, jeden Tag zu trainieren, hundertprozentig zu regenerieren und dann wieder fit zu sein. Deshalb dreimal die Woche nur. Ich glaube, der größte Schritt wäre es zu schaffen, dass diese Liga noch professioneller wird, dass die Spieler noch mehr trainieren, dass sie keinen anderen Job nebenbei brauchen und das bei einem 53-Mann-Kader hinzukriegen. Und das liegt dann eben größtenteils an der Vermarktung und an dem Geld, was in der Liga drin ist. Das ist aber die größte Aufgabe, die sie haben, weil wenn sie den Schritt machen, dann wird die Liga qualitativ eben auch nochmal deutlich stärker.
Du hast eben gesagt, du glaubst, dass die Importspieler so auf dem Niveau dieselben bleiben. Meinst du nicht, dass sich das jetzt auch rumgesprochen hat in Nordamerika, in Asien, Omi lässt grüßen, und dass vielleicht auch die Qualität der Importspieler höher wird? Dass die Spieler unbedingt auch in die ELF wollen?
Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass einige Spieler der ELF dann noch abgewandert sind zur CFL, zur kanadischen Liga. Ich kann mir vorstellen, dass die ELF ein bisschen mehr Konkurrenz zur ELF sein wird, aber das Thema, wie gut sind die Spieler, die da aus den USA kommen, hängt natürlich ehrlicherweise knallhart damit ab, wie viel Geld kriegen die. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt und man nimmt ja dann so ein bisschen den Schaum der Spieler von der großen Suppe, die da ist, die es nicht in die NFL geschafft haben. Und da kann es gut sein, dass das nochmal auf einem spielerischen Talentniveau nochmal andere Spieler wie eben so ein Turpin in Breslau mit rüberkommen und dann auch für Highlights setzen. Aber ich glaube, dass man da schon auf einem guten Niveau ist.
Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten uns immer sonntags 19 Uhr live auf Twitter mit der ELF beschäftigt. Damit hören wir jetzt auf, aus Gründen, weil es die NFL gibt. Was wir aber natürlich weiterhin wollen, ist euer Feedback. Interessiert es euch auch weiterhin, dass wir die ELF begleiten? Vielleicht in einem wöchentlichen Podcast-Format, vielleicht auch in einem zweiwöchentlichen Podcast-Format. Gebt uns auf jeden Fall mal Feedback über Twitter, über Instagram oder per Mail an redaktion@footballerei.de, weil die Liga, Daniel, korrigier mich, hat gerade erst begonnen. Wenn man dich so hört, wird da auch noch eine Menge passieren. Ich fände es auf jeden Fall interessant, die Liga weiterhin zu begleiten. Wie geht's dir?
Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, was wir ganz klar sagen, regelmäßig, also jede Woche sehen wir aktuell nicht die Themen, aktuell nicht die Möglichkeiten, über die ELF zu sprechen. Das wird dann irgendwie im Vorfeld der Saison, im Frühjahr wieder aus unserer Sicht starten können. Was wir natürlich machen, sobald es Announcement gibt, sobald es große Themen gibt, werden wir auf jeden Fall raufspringen. Dann machen wir Twitter Spaces, wenn es Sinn macht, darüber zu diskutieren. Oder wir machen so kleine Updates, wie wir es jetzt aktuell machen. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die Richtung und die Idee, in die das da gehen kann. Für mich bleibt die Liga wirklich, wirklich spannend. Ich freue mich auf das, was da jetzt vor uns liegt. Aber wenn ich wie soll ich sagen, wenn ich jetzt im Alltag gucke, dann hat die NFL natürlich die erste Position, die Pole Position da eingenommen und als Chiefs-Fan, gerade mit einem etwas weinenden Auge, freue ich mich da jetzt auf die nächsten Wochen und zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Viele Überraschungen und danach nochmal der Hinweis, heute 19 Uhr, für alle, die das am Montag hören, wir den Podcast später hören, hier auch als Podcast direkt hinter uns, die 19 Uhr Sendung, die sich über die NFL beschäftigt, wo wir alle Spiele nochmal durchgehen. Das ist, glaube ich, gerade das, was interessant ist und was auch alle ELF-Fans unglaublich interessiert. Ja, kein Wunder, dass so viele NFL-Jerseys da im Stadion waren. Die NFL ist da weiter König.
Das war unser Frühstücksei-Spezial, ausnahmsweise mal auch am Montagmorgen. Am morgigen Dienstag wird es wieder ein Frühstücksei der Footballerei geben. Da empfängt euch Flo. Da wird es hauptsächlich um das Monday-Night-Game gehen zwischen den Eagles und den Cowboys. Am Mittwoch gibt es auch ein Frühstücksei. Da wird es ein bisschen boulevardesker zugehen. Am Donnerstag gibt es auch ein Frühstücksei. Da wird euch Daniel empfangen. Da geht es wieder hauptsächlich um Fantasy-Football. Und am Freitag gibt es auch ein Footballerei-Frühstücksei. Da wird euch wieder Flo empfangen mit dem Thursday-Night-Game in dieser Woche. Also jeden Morgen wird von uns aus der Footballerei unser Frühstücksei für euch serviert. Daniel, vielen Dank, dass du heute Morgen schon dabei warst und von deinen Erlebnissen aus Düsseldorf berichtet hast.
Sehr gerne. Euch einen schönen Tag. Bis dann.
Guten Wochenstart. Ciao.